In Zeiten, wo man sich gut versteht, ist es ganz einfach und ganz logisch für jeden, dass man füreinander da ist und dass auch der Ehepartner einen unterstützt und schaut, wenn man als Frau zu Hause bleibt. Und das wäre ganz leicht zu regeln. Wenn man dann sich trennt, ist es dann immer sehr schwierig. Den Frauen einmal die Augen öffnet und sagt, ihr seid für euer finanzielles Wohlbefinden sozusagen selbstverantwortlich. Und wenn alles passt, ist eh in Ordnung. Ja, aber was mache ich, wenn ich mich trenne? Was wäre, wenn eine Scheidung kommt? Und das ist immer gut, wenn man sich vorher Informationen einholt.
Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? Dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen. Und das ist unser Mutmacher zum Hören.
Wir befinden uns im Frauenmonat März, wo wir auch diese Folge einem Thema widmen, das vor allem Frauen betrifft. Ein Thema, wo viele lieber wegschauen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es darum geht, nicht nur emotional und körperlich gut für sich selbst zu sorgen, sondern auch wirtschaftlich.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Angelika Merz und
ich habe heute eine Frau bei mir zu Gast, die sich für ihre Klienten wirklich die Ärmel hochkrempelt. Sie schloss 1998 das Studium der Rechtswissenschaften in Linz ab, legte 2008 die Rechtsanwaltsprüfung mit sehr gutem Erfolg ab, gründete eine Kanzlei. Sie ist Vertrauensanwältin des Vereins Frauennetzwerk 3, seit Jänner 2020 Mitglied der Oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer und Rechtsberaterin beim Verein Frau für Frau. Im vergangenen Herbst hielt sie im Frauenberufszentrum Grieskirchen einen Vortrag zum Thema »Wie schütze ich mich vor wirtschaftlichen Problemen in oder nach der Ehe?« Herzlich willkommen, Frau Magistra Elisabeth Mitterbauer.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Sie haben sich entschieden, Anwältin zu werden. Was waren hierfür die Beweggründe?
Also mein Entschluss, Jus zu studieren, stand relativ schnell fest, nachdem ich mit einer Nachbarin befreundet war, die ebenfalls Juristin war und Anwältin und die mich zu einer Verhandlung mitgenommen hat. Und das hat mich damals als, ich glaube, 14-, 15-Jährige sehr beeindruckt, wie man Menschen helfen kann, wie man Probleme lösen kann. Und das war dann für mich auch ein Beweggrund, sozusagen ein Problemlöser für juristische Anliegen zu sein. Da ist noch gar nicht so sehr um Frauenthemen gegangen, sondern generell Menschen zu helfen. Das war ursprünglich so mein Gedanke, was ich mit dem Jus-Studium dann später machen kann. Und ich hatte auch das Glück, dass ich dann auch wirklich den Anwaltsberuf ergreifen konnte.
Sie engagieren sich im Verein Frau für Frau und Frauennetzwerk 3. Wie kamen diese ehrenamtlichen Tätigkeiten dazu?
Grundsätzlich war zu Beginn meiner Karriere das Frauenthema gar nicht so vordergründig. Da hat mich eher so interessiert, die Masseverwaltung oder wirtschaftliche Themen, was ich auch mache. Aber ich wurde im Jahr meiner Eintragung, das war 2008, gefragt vom Frauennetzwerk 3, damals die Yvonne Weidenholzer, die ich vom Gerichtsjahr kannte und die damals im Vorstand war, jetzt Bezirkshauptfrau von Ried. Sie haben Vertrauensanwälte und keine Vertrauensanwältinnen und sie haben es ein bisschen befremdlich gefunden im Jahr 2008, dass es da keine Frau gibt und ob ich das nicht machen möchte. Und so bin ich irgendwie in dieses Frauenthema hineingerutscht, ohne es zu wollen, und habe aber schnell gemerkt, dass da sehr viel Aufholbedarf ist und dass ich mich da sehr gut einbringen kann und da offenbar auch eine gute Zuhörerin bin, weil das braucht es auch. Es braucht nicht nur das juristische Wissen, sondern auch ein gutes Einfühlungsvermögen in die Frauen.
Haben Sie auch persönliche Erfahrungen gemacht mit diesem Thema? Vielleicht auch durch die Familie oder durch den Freundeskreis?
Persönliche Erfahrungen, ich komme aus einer Großfamilie, wir sind 7 Kinder, meine Eltern waren immer berufstätig und da war es schon so, dass auch meine Eltern und insbesondere meine Mutter mir fast wie mit der Muttermilch eingebläut hat, sei selbstständig, schau auf dich, schau, dass es dir gut geht. Also ich bin da sehr gestärkt worden von meinen Eltern, muss ich sagen, und habe es dann im Nachhinein oft nicht verstehen können, wie leichtfertig sich manche Frauen zum Beispiel gerade jetzt in eine finanzielle Abhängigkeit begeben. Und darum war dann auch mein Plan, ich muss da helfen, ich muss da Aufklärungsarbeit leisten, damit es eben nicht passiert.
In den freien Beratungsangeboten der Frauenvereine ist es ja so, dass diese juristischen Fragen, die die Frauen stellen können, so im Rahmen einer Erstinformation sind und vor allem zur ersten Orientierung dienen sollen.
Genau.
Welche Fragen werden Ihnen da in den Beratungen hauptsächlich gestellt? In welche Richtung geht das immer?
Also die Beratungen sind sehr vielschichtig. Also man darf sich das jetzt nicht nur mit Ehe und Scheidung vorstellen, sondern es sind auch leider auch Fragen im Zusammenhang mit Gewalterfahrungen, mit Straftaten. Das sind auch sehr viele Fragen Kindererziehung, Weiterbildung, wie kann man nach der Karenz wieder einsteigen, rechtliche Möglichkeiten in diesem Bezug. Aber der Schwerpunkt liegt schon, das muss ich schon sagen, in der Beratung Trennung, Scheidung, nachehelicher Unterhalt, Kinderbetreuung oder Kontaktrecht, Unterhalt. Das sind so die Schwerpunkte.
Können Sie so typische finanzielle Fallstricke nennen, in die Frauen geraten können?
Eine typische Fallstricke ist nach der Scheidung der nacheheliche Unterhalt. Also viele Frauen verzichten sehr leichtfertig auf einen nachehelichen Unterhalt. Das hat halt dann auch manchmal Konsequenzen bei der finanziellen Absicherung. Also da muss man schon genau prüfen, ob ein Unterhaltsverzicht im Rahmen einer einvernehmlichen Scheidung dem gerecht wird und ob man mit dem dann auch in Zukunft gut leben kann. Das ist ganz wichtig, überhaupt die Unterhaltsfragen auch während aufrechter Ehe gibt es immer wieder ein Thema. Das sind so die typischen, sage ich jetzt mal, finanziellen Probleme, mit denen die Frauen konfrontiert sind.
Können Sie vielleicht aus der Praxis irgendein Beispiel nennen? Bin jetzt angenommen verheiratet, finanziell absolut abhängig, habe nichts geregelt, Kinder sind klein. Auf was ist da zu achten?
Also wenn die Kinder klein sind, ist in der Beratung mein erstes Thema immer das Pensionssplitting. Das Pensionssplitting kennen ganz wenige Frauen, wenige Paare, muss man sagen, ja, und ist irgendwie in den letzten Jahren zwar von unserem Gesetzgeber angeboten, aber wird sehr wenig in Anspruch genommen. Pensionssplitting heißt, dass man für die Jahre der Kindererziehung eine Gutschrift auf dem Pensionskonto, nämlich der Frau, erwirken kann. Der Mann gibt sozusagen bis zu 50% seiner Gutschrift auf das Konto der Frau. Und das kann man machen, solange die Kinder klein sind. Antragstellung bis zum 10. Lebensjahr des Kindes ist möglich. Und das ist was, was ich auf immer darauf hinweise, weil das einfach so wenige Frauen wissen. Ja, da habe ich zumindest für die Kindererziehung, für die Zeiten der Kindererziehung eine Absicherung in der Pension. Man kann auch vertraglich den Unterhalt regeln. Ich weiß, das ist sehr unromantisch, weil man während der Ehe Eheverträge, Unterhaltsregelungen macht, aber das wäre sinnvoll, sich einmal hinzusetzen, weil in Zeiten, wo man sich gut versteht, ist es ganz einfach und ganz logisch für jeden, dass man füreinander da ist und dass auch der Ehepartner einen unterstützt und schaut, wenn man als Frau zu Hause bleibt. Das wäre ganz leicht zu regeln. Wenn man dann sich trennt, ist es dann immer sehr schwierig. Ja, da wird dann die finanzielle Frage meistens so gelöst, dass der finanziell Stärkere, und das ist meistens der Mann, mit Einschüchterungsversuchen und lassen wir uns einvernehmlich scheiden und verzichte auf Unterhalt, und es kann halt dann ein böses Erwachen dann in der Pension geben oder auch bei der finanziellen Not. Ja, wenn die Frau finanziell, sage ich mal, oder unverschuldet in Not gerät und keinen Unterhalt bekommt, kann das sehr böse enden.
Ich war ja selbst auch im Frauenberufszentrum als Beraterin tätig und habe das in Workshops unter anderem mit den Frauen auch angesprochen, dieses Thema des Pensionssplittings. Da war immer ein riesen Widerstand. Also da sind Diskussionen losgebrochen. Ich kann doch meinem Partner nicht sagen, er soll mir da was unterschreiben und das geht doch nicht. Und viele haben da eine riesen Hemmschwelle. Kennen Sie das auch?
Ja, das ist ja gerade der Grund, warum dieses Pensionssplitting nicht in Anspruch genommen wird. Wir waren ja sehr verwundert. Man hat eben eine Möglichkeit geschaffen, um die Frauen besser abzusichern, und dann wird es nicht genutzt. Ich glaube, in den ersten beiden Jahren haben wir vielleicht 100 Anträge gehabt. Also das war ja ganz, ganz eigenartig. Und es ist auch von den Medien, also man hört so wenig davon. Und dann ist auch die Hemmschwelle, es ist nach wie vor in den Köpfen, diese finanzielle Macht liegt irgendwie beim Mann, ja. Also man kann doch da nicht. Und also wir Frauen sind da immer nur eher im Hintertreffen, was die finanzielle Gebarung in der Beziehung anbelangt, oder dass man sich da mal auf die Füße stellt. Das ist leider immer noch der Fall. Und dazu dienen eben solche Veranstaltungen, die ich ja mehrfach schon gehabt habe, dass man den Frauen einmal die Augen öffnet und sagt, ihr seid für euer finanzielles Wohlbefinden sozusagen selbstverantwortlich. Und wenn alles passt, ist eh in Ordnung. Ja, aber was mache ich, wenn ich mich trenne? Was wäre, wenn eine Scheidung kommt? Und das ist immer gut, wenn man sich vorher Informationen einholt. Das muss eh nicht so der Fall eintreten. Das ist ja mit dem Testament genauso. Ja? Was wäre, wenn ich sterbe? Was möchte ich da geregelt haben? Und was wäre, wenn ich mich scheiden lasse? Auch wenn das unromantisch klingt und man heiratet ja nicht, um sich scheiden zu lassen. Aber ich denke, aber das ist ein guter Ansatz zu sagen oder zu schauen, was wäre gut für mich.
Jetzt sprechen wir von der Ehe und es gibt auch viele Beziehungen mit Kindern, die nicht verheiratet sind. Wo liegen da die Unterschiede? Ist da das Pensionssplitting zum Beispiel auch möglich?
Pensionssplitting ist auch möglich. Bei der Lebensgemeinschaft ist es so, dass wir immer noch eine unterschiedliche erbrechtliche Thematik haben. Ja, es ist zwar schon gebessert worden mit dem sogenannten Vorausvermächtnis des Lebensgefährten. Das heißt, wenn ich in einem Haus oder in einer Ehewohnung lebe, in einer Partnerschaft, wo mein Partner stirbt, also in dessen Haus, habe ich noch das Recht, so wie die Frau auch, aber nur befristet, eine Zeit lang in dieser Wohnung zu wohnen. Das hat man bei der Lebensgemeinschaft ist es halt immer so, dass nach der Auflösung die größten Probleme sind, weil wir nicht nach dem Ehegesetz, ja, weil wir nicht verheiratet sind, auflösen, sondern in Lebenspartnerschaften lösen wir auf und teilen wir auf nach dem bereicherungsrechtlichen Ansatz. Und das kann sehr schwierig sein. Das heißt, man müsste sich da wirklich immer all die Jahre aufschreiben, wer hat was bezahlt. Welche Investitionen sind zum Beispiel in eine Liegenschaft geflossen? Und das kann ein sehr langer und langwieriger Prozess sein, gerade wenn man eine lange Lebensgemeinschaft hinter sich hat und man sich nicht die ganzen Rechnungen aufgehoben hat. Und da wäre auch eine Vorabregelung ganz, ganz sinnvoll. Die kostet nicht viel Geld. Da ist alles noch klar. Jeder weiß, was er eingebracht hat. Legt einfach fest, was passiert, wenn wir uns trennen, wer bekommt welche Beträge, zum Beispiel wertgesichert. Das wäre für eine Lebensgemeinschaft ganz wichtig, insbesondere dann, wenn man Immobilien anschafft oder in Immobilien investiert.
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ehe in Österreich geschieden wird, liegt laut der letzten Gesamtscheidungsrate bei 36,7%. Die durchschnittliche Ehedauer bei der Scheidung blieb konstant bei 10,6 Jahren und das Durchschnittsscheidungsalter beträgt bei Männern 45,8 Jahre und bei Frauen 42,5 Jahre. Das ist ein Alter, wo meist bereits Häuser, Besitztümer angeschafft wurden, die Familiengründung zum Teil auch schon abgeschlossen ist. Das heißt, es sind Kinder da, in den meisten Fällen. Wenn jetzt also geschiedene Personen eine neue Partnerschaft eingehen, sind das mehr als ein Drittel über 40 Jahre, die sich in Partnerschaften mit Vorbelastungen und bestehenden Geschichten begeben. Wenn in einer Lebensgemeinschaft ein Partner zum anderen zieht, hier Liegenschaften vorhanden sind, keine gemeinsamen Kinder, ist es hier wichtig und sinnvoll, sich vorher vertraglich abzusichern?
Das ist möglich und das ist ganz sinnvoll, das vorher zu regeln, weil insbesondere, wenn ich jetzt in einer Lebensgemeinschaft bin, ich wohne im Haus des, ich spreche jetzt immer als Frau, ja, also ich wohne im Haus des Mannes, das gehört also ihm, er hat vielleicht zwei Kinder aus der Vorbeziehung und wir haben nur gemeinsam Kinder, dann ist es so, wenn er verstirbt und es gibt keine letztwillige Verfügung, tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Und da ist die Lebensgefährtin keine Erbin. Ja? Also da bin ich als Lebensgefährtin völlig außen vor. Ich darf noch ein Jahr in dem Haus wohnen, aber das Haus wird dann an die Kinder vererbt. Und nicht nur an die Kinder, die ich gemeinsam mit dem Mann hatte, sondern auch an die Kinder, die er vorehelich hat. Und das kann, ja, eine Riesenstreiterei werden. Erstens einmal habe ich eine Erbengemeinschaft. Ja? Was passiert mit dem Haus? Dann was ist mit meinen Investitionen, die ich all die Jahre Lebensgemeinschaft über 20 Jahre oder was da hinein investiert habe, das wird sehr, sehr mühsam. Würde es hier eine Regelung geben, zum Beispiel könnte ich mir als Lebensgefährtin ein lebenslanges Wohnrecht einräumen lassen zu Lebzeiten meines Partners. Das heißt, es wird dann im Grundbuch einverleibt und ich habe die Sicherheit, ich kann, bis ich versterbe, in dem Haus bleiben, ja, wenn ich will natürlich. Das wären so vertragliche Regelungen, die man auf jeden Fall individuell angepasst machen könnte. Man könnte auch ein Testament machen, ja, weil dann würden die Kinder nur einen Pflichtteil erhalten und der Pflichtteil ist immer ein Geldanspruch. Das heißt, sie haben keinen Anspruch auf einen Teil des Hauses und wäre ich so auch abgesichert. Also da muss man immer jeden Fall individuell beurteilen und das ist das Spannende in meinem Beruf, dass kein Fall wie der andere ist, dass man sich immer Zeit nehmen muss und sich das anhören muss, wie ist die Situation. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, ich bin Problemlöserin und schaue, was kann man in der Situation für diese Lebenspartnerschaft, für diese Situation am besten vielleicht vertraglich regeln.
Ehe oder Lebensgemeinschaft? Diese Frage stellen sich auch viele Paare. Die Ehe kommt da immer mehr aus der Mode. Wie sehen Sie das als Rechtsanwältin? Was sind Vor- und Nachteile? Soll man heiraten aus wirtschaftlichen Gründen oder nicht?
Das muss jedes Paar für sich individuell selbst entscheiden. Ja, es gibt ein Für und ein Wider. Ein großes Für der Ehe ist die erbrechtliche Absicherung, die wirtschaftliche Absicherung. Ich habe einen Unterhaltsanspruch gegenüber meinem Mann, auch während aufrechter Ehe. Das habe ich als Lebensgefährtin nicht. Ja. Gerade wenn Kinder da sind, wenn man Immobilienvermögen sich schafft, wäre schon anzudenken, allenfalls zu heiraten, weil die Frau meistens bei der Kindererziehung dann besser abgesichert ist, ja, weil ich habe dann ein Erbrecht, als Ehegattin habe ich immer ein Drittel Erbquote zu erhalten neben den Kindern. Das habe ich halt als Lebensgefährtin nicht, ja. Eine Lebensgemeinschaft kann auch gut gehen, das ist überhaupt kein Thema, aber wenn Lebensgemeinschaft und Haus und Kinder, dann bin ich dafür, dass man da vertragliche Regelungen schafft.
Das heißt, wenn man in einer Beziehung ist, egal ob die jetzt in Ehe ist oder als Lebensgemeinschaft geführt wird, ist es immer gut, anfangs vertraglich die finanziellen Belange zu regeln.
Nicht immer. Es gibt Situationen, wo zum Beispiel ich bin verheiratet, kinderlos, wohne in einer Mietwohnung, da wird man wahrscheinlich vertraglich gar nicht viel regeln müssen, weil das Gesetz, das Ehegesetz ja eben gewisse Rahmenbedingungen vorgibt. Ja, es ist nicht immer zwingend, aber was auf alle Fälle gemacht werden sollte, dass man sich erkundigt, was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn wir jetzt Kinder bekommen? Was wäre, wenn wir uns jetzt ein Haus kaufen? Ist es sinnvoll, dass wir das gemeinsam anschaffen? Was wären die Konsequenzen, wenn wir uns trennen? Einfach sich Gedanken machen. Ja, es muss nicht immer dann gleich in einem Vertrag oder in einem Vertragswerk von mir enden. Oft schicke ich die Leute heim und sage, ihr habt ein Gesetz, ja, ihr habt einen gesetzlichen Rahmen, ihr braucht gar nichts regeln, wenn das alles so bleibt, wie es jetzt ist. Ja.
Aus Ihrer Lebens- und Berufserfahrung heraus, welche Auswirkungen kann es haben, wenn man sich als Frau um diese Dinge nicht kümmert?
Also massivste Auswirkungen sind dann in der Pension, ja, geringe Pensionsansprüche. Das ist sicher ein Problem, generell finanzielle Auswirkungen. Und es ist im Fall der Scheidung immer die finanzielle Auseinandersetzung das größere Problem. Ja. Nicht, dass man sich scheiden lassen will und meistens ist auch das Thema der Kinder nicht das große Problem. Aber wenn man dann gemeinsam Haus gebaut hat, jeder hat irgendwelche Beiträge geleistet, dann geht es ans Eingemachte und dann sind halt immer diese finanziellen Abgeltungen die größte Hürde für eine einvernehmliche Scheidung. Und Gleiches gilt bei der Auflösung der Lebensgemeinschaft. Auch da ist es immer dann, wenn große finanzielle Leistungen erbracht wurden von einem Lebenspartner, das dann aufzuteilen, das sind die größten Hürden.
Was glauben Sie, wie können Frauen lernen, ihre finanziellen Situationen eigenständiger zu verwalten, in die Hand zu nehmen, diese Verantwortung, die jede Frau für sich hat, auch wirklich zu übernehmen. Was kann da hilfreich sein?
Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass es nach wie vor sehr viel Aufklärungsarbeit bedarf, zum Beispiel in meinen Vorträgen, wenn ich sage, die Ehegattin hat auch während aufrechter Ehe einen Unterhaltsanspruch, dann schauen wir alle mit ganz großen Augen an. Ja, das hat nie irgendjemand gehört. Oder Pensionssplitting ist auch so ein Thema. Also ich glaube, man muss nach wie vor Aufklärungsarbeit leisten. Wie kann man Frauen dazu veranlassen, dass sie die Finanzen eher leicht, also selbst in die Hand nehmen? Es gibt ja ganz viele Vortragsreihen jetzt auch vom Land, also Frauen und Finanzen, das zeigt, dass dieses Thema schon sehr brisant ist und dass wir es, wir haben es offenbar in den letzten Jahren nicht gelernt, obwohl ich glaube, seit 1975 wir ein eigenes Konto haben dürfen, ja, und wir mit Geld umgehen dürfen, aber irgendwie ist es immer nur, die Finanzen sind immer nur männlich. Das merke ich auch in meinen Beratungen, wenn Frauen kommen, die dann sagen, ja, ich möchte mich scheiden lassen oder ich möchte mich trennen und man bespricht dann so die finanzielle Situation und dann höre ich ganz oft, ja, ich weiß ja gar nicht, was der verdient und ich weiß auch gar nicht, ob wir ein Sparbuch haben und das habe ich mich nie gekümmert. Also ich denke immer, wenn ich eine Ehe eingehe oder eine Lebenspartnerschaft, dann sollte es schon von einem gegenseitigen Vertrauen getragen sein. Und da gehört es auch dazu, dass man wechselseitig weiß, was jeder sozusagen mit einbringt in diese Partnerschaft. Aber was es braucht, um die Frauen da mehr zu stärken, ich weiß es nicht, aber ich denke, mit so Veranstaltungen, mit immer wieder darauf hinweisen, nehmt eure Finanzen selbst in die Hand, leisten wir schon einen guten Beitrag.
Gibt es vielleicht irgendwelche Hinweise, wo Frauen erkennen können, das könnte jetzt finanziell für mich schwierig werden oder dass sie sich in Beziehungen befinden, wo sie auch vielleicht finanziell ausgenutzt oder manipuliert werden?
Also für mich ein eindeutiger Hinweis ist, wenn mein Partner mir trotz Nachfragen nicht sagen will, was er verdient, ja, oder in einer Ehe nicht offengelegt wird, was an Vermögen da ist, wenn man diese ganzen finanzielle Gebarung, wie man das Leben gestaltet und finanziert, nicht offenlegt, das wären für mich schon mal Alarmglocken, wenn ich meinen Partner frage, du, was verdienst du eigentlich? Und der will mir das nicht sagen. Ja. Was sicher auch ein Thema ist, wir Frauen geben ganz leichtfertig unser hart verdient oder hart verdientes weniges Geld, wenn wir Teilzeit gehen, aus für die ganze Lebensführung. Und dann heißt es immer, ja, ich bin halt für das alltägliche Leben aufgekommen, aber das ist ganz schön viel, wenn man sich das einmal zusammenrechnet. Ja. Da würde ich auch dann einmal vielleicht die Augen öffnen und einmal schauen, ja, was trägt mein Partner eigentlich dazu bei? Wer macht den Einkauf? Das bin ausschließlich ich. Ich kaufe die ganzen Dinge des täglichen Lebens. Vielleicht denkt man da einmal an ein gemeinsames Haushaltskonto, wo jeder aliquot seinem Einkommen was drauflegt und da nicht nur die Frau belastet wird. Wir sind immer die, die für Essen und Einkauf und Putzmittel und so weiter zuständig sind. Und da würde ich auch dann einmal das hinterfragen, ja, welche Leistungen erbringt mein Partner?
Was wäre für Sie in dem Bereich der Gleichstellung und der finanziellen Eigenverantwortung ein Optimalbild?
Ein Optimalbild ist eine Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe, ja, wo man erstens einmal über die finanzielle Gebarung gemeinsame Vereinbarungen trifft, wo auch wenn Kinder da sind, die Zeiten der Kindererziehung in irgendeiner Form abgegolten werden, sei es durchs Pensionssplitting, dass es vielleicht eine private Vorsorge für die Frau gibt. Da ja, gibt es ja verschiedene Modelle auch von Versicherungen oder private Pensionsvorsorge, dass der Mann dafür, wenn die Frau schon zu Hause bleibt und die Kindererziehung übernimmt, da dafür etwas einzahlt und anspart für die Frau. Das wäre so optimal, also gleiche Augenhöhe, dass es keinen Unterschied macht, ob ich jetzt bei den Kindern zu Hause bin, ob ich eine Frau bin oder ein Mann bin. Das wäre optimal, aber ich glaube, da haben wir noch weit hin.
Sie haben vorher erwähnt, dass es eine Veranstaltungsserie vom Land auch gibt zum Thema Frauen und Finanzen. Welche Empfehlungen haben Sie noch für uns, wo sich Frauen erkundigen können?
Ja, das ist in erster Linie einmal die ganzen Frauenberatungsstellen, sei es Frauennetzwerk 3 in den Bezirken Ried, Schärding und Everding. Christkirchen, wo ich Vertrauensanwältin bin, gibt es Frau für Frau in Braunau. In Oberösterreich gibt es verschiedenste Frauenberatungsstellen. Gibt auch das Referat des Landes, wo Themenbereiche aufgearbeitet werden, Ehebrochenerei, Frauen und Finanzen. Soweit ich informiert bin, wird die auch fortgeführt. Gemeinden, zum Beispiel die Stadtgemeinde Ried, bietet auch einmal im Monat eine kostenlose Rechtsberatung an. Auch diese Beratungsstellen kann man in Anspruch nehmen.
Dankeschön. Boah, wir haben da jetzt ganz viel gestreift und sind in viele Ecken eingetaucht. Ich glaube, dass es gut abbildet, wo man hinschauen sollte oder wo man auch hinschauen kann.
Das ist ein Streifzug meiner Tätigkeit. Ja. Das ist mein alltägliches Brot. Ich mache mittlerweile ganz viel Familienrecht und ganz viele Scheidungen und Trennungen. Und da geht es nicht immer nur um Kind und Aufteilung Haus, sondern eben ja auch einmal die Absicherung, was wäre, wenn jemand stirbt, was wäre, wenn wir eine Bürgschaft eingehen, wenn wir gemeinsam einen Kreditvertrag unterschreiben. Und das sind halt diese Hauptthemen dann. Wo.
Frau Mittenauer, gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas, was Sie hinzufügen möchten, wo Sie sagen, das gehört noch rein, das ist absolut wichtig?
Mir fällt jetzt ad hoc noch ein, die also Unterschriften leisten bei Kreditverträgen, Bürgschaftsverträgen, was halt auch immer bei der Anschaffung von Immobilien der Fall ist, dass man da Bürgschaften unterschreibt, das immer alles vorab prüfen lassen. Also nicht leichtfertig und weil man dem Mann, ausschließlich dem Mann, ich rede jetzt immer aus Frauensicht, ja, oder dem Partner vertraut, sondern das vielleicht auch noch einmal prüfen lassen und zu hinterfragen, was bedeutet das für mich, was sind das für Ihre Verträge? Gerade bei Bürgschaftsverträgen, ja, gibt es eine Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes, dass die sittenwidrig sind, wenn die in diesem Fall, in diesen Fällen, was meistens eine Frau bei geringem Einkommen sich als Bürger und Zahlerin verpflichtet, für Kreditverbindlichkeiten aufzukommen. Also das wäre nur so ein Thema, das auch in der Beratung sehr oft vorkommt, wo es dann oft ein böses Erwachen gibt, weil man ja meint, man ist eh nur Bürger und man unterschreibt das kurz, aber was das welche Folgen das haben kann, wenn eben der Hauptzahler, sei es der ehemalige Lebensgefährte, hat da mal einen Fall gehabt, ja, die waren Lebensgefährten und haben sich dann getrennt, haben gemeinsames Haus gehabt und haben das Haus in zwei Wohnungshälften aufgeteilt. Die Finanzierung hätte der Herr übernehmen sollen und hat dazu einen Kredit aufgenommen. Und die dann schon getrennte Frau hat eine Bürgschaft unterschrieben. Leider ist der Herr dann sehr krank geworden und letzten Endes musste der Kredit fällig gestellt werden. Sie hat kein Einkommen gehabt und musste die Liegenschaft versteigert werden. Und das hat die zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Bürgschaft leichtfertig unterschrieben hat, überhaupt nicht bedacht, dass so etwas auf sie zukommen könnte. Und das sind Dinge, die man vielleicht vorab einmal klären kann, vielleicht einmal abfragen kann und sich rechtlich erkundigen sollte.
Also angelehnt an dieses Thema Frauen und Finanzen, Frauen, die ihre Eigenverantwortung in die Hand nehmen, um sich auch wirtschaftlich gut abzusichern. Welche Mutmacherworte würden Sie an diese Frauen richten?
Ihr schafft das, ja. Ihr könnt das, traut euch, seid mutig und hinterfragt gewisse Dinge. Ja. Man darf nicht immer alles nur so hinnehmen. Man darf auch manchmal kritisch sein und hinterfragen.